Was wäre, wenn der entscheidende Unterschied zwischen einer erfolgreichen Nachfolge und dem Scheitern nicht die Strategie, nicht der Businessplan, nicht die Finanzen sind, sondern ein einziger Satz, den du in deiner ersten Woche als Nachfolger sagst oder eben nicht sagst? Stell dir vor, du übernimmst einen Handwerksbetrieb, 20 Mitarbeiter, davon die Hälfte seit mehr als 10 Jahren dabei. Der Meister kennt jeden Handgriff, jede Macke, jeden Kunden. Du kommst rein, jung, frisch, voller Ideen. Und was machst du als erstes? Wenn du jetzt sagst, ich zeige dir jetzt mal, was ich drauf habe, dann hör genau zu. Denn mein heutiger Gast würde sagen, genau das ist der häufigste Fehler. Willkommen im Nachfolgeschmiede-Podcast. Ich bin Benedikt Stentrup, selbst Nachfolger, Unternehmer und dein Podcast-Host hier im Podcast. Und heute habe ich jemanden dabei, der Führung nicht nur lehrt, sondern sie selber auch über 35 Jahre auf allen Ebenen selbst gelebt hat. Als Manager im Bankwesen und bei der Deutschen Börse, als Geschäftsführer, als Coach und als Gründer des Instituts Perspektive Handwerk. Peter Liebhold hat mehr als 1000 Fach- und Führungskräfte im Handwerk entwickelt. Er weiß, warum Betriebe mit besserer Kommunikation bis zu 13% mehr Rendite erwirtschaften. Er weiß, warum manche Nachfolger sofort akzeptiert werden und andere jahrelang kämpfen. Und er hat einen Tipp, den ich so auch noch nie gehört habe, der mir aber sehr einleuchtet. Also, schnall dich an, das heutige Gespräch lohnt sich. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast. Dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup. Ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster. Und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge.
Peter, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, Benedikt. Habe mich gefreut über die Einladung.
Und das können wir, glaube ich, unseren Zuhörern schon spoilern. Das ist unser zweiter Versuch. Der erste hat irgendwie nicht geklappt. Da hatten wir ein Technikproblem. Und jetzt hat es sich ergeben, dass du sogar in Präsenz hier bist. Das ist natürlich noch viel sympathischer. Du darfst dich gleich mal selber vorstellen, wer du bist, was du machst. Und mich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer interessiert dann, wie wird man vom Banker zum Berater für Handwerksbetriebe?
Vorstellen muss man überlegen, wo fängt man denn an? Aber wenn das mit einer Frage verbunden ist, dann hole ich vielleicht mal so aus. Also ich komme aus Emden, wir sprachen gerade auch darüber. Und ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Bei mir sind alles Elektriker, Schweißer, Schlosser. Und ich selber bin handwerklich völlig unbegabt. Ich kann keinen Nagel in die Wand schlagen, ich übertreibe. Und so bin ich dann mehr an Sportthemen interessiert gewesen und an wirtschaftlichen Themen. Habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und dann gab es, ich bin ja Baujahr 67, bin dann mit nach meiner Ausbildung 18, 19, habe ich mich auf eine Anzeige beworben in der Frankfurter Allgemeinen. Da hat eine Bank namens Morgan Guaranty Trust Company auf New York jemand in Frankfurt gesucht zum End- und Verschlüsseln von Telexen. Ich weiß gar nicht, gibt es heute eine Telexe? Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Bin also in die große, weite Welt nach Frankfurt zum Vorstellungsgespräch, war vom Gespräch abgelenkt, war das im 28. Stock, so hohe Häuser gab es in Emden dann gar nicht. Und dann haben die mir gesagt, sagen Sie mal, mit Ihrer Ausbildung, und Sie sprechen auch fließend Englisch, ich bin jedes Jahr in England zur Schule gegangen, über so einen Schulaustausch und mein Englisch gut. Und dann haben die gesagt, ich habe eine andere Idee. Haben Sie Lust auf so eine Ausbildung im Wertpapierbereich, im Securities und Stockies, also Börsensachen? Ich habe davon keine Ahnung, aber ja. Und so war ich in der großen, weiten Börsenwelt, Kapitalmarktwelt, bin durch eine harte Schule gegangen, also Ausbildung, Trainee, London, Frankfurt und so weiter. Und bin dann nach 2 Jahren von Morgan Guaranty, die jetzt JP Morgan heißen, bin ich dann durch mein Headhunter, sagt man ja, durfte ich dann wechseln, bin bei Morgan Stanley gelandet und durfte beim Aufbau der Wertpapierabteilung bei Morgan Stanley helfen, unterstützen, machen und war somit mit 21 stellvertretender Abteilungsleiter bei Morgan Stanley, bei der Deutschen Bank. Nicht möglich, ja, das war aber, die Amerikaner ticken da anders und sagen, wenn du Leistung bringst, dann kannst du auch Karriere machen. So, ich hatte aber weder Abitur noch studiert und habe gemerkt, alle Trainees, die mir aus Yale oder Princeton oder Harvard dann gekommen sind und durch die Abteilung dann auch bei uns, die waren plötzlich Abteilungsleiter und stellte mir die Frage, wo will ich denn hin, wenn ich 30 bin? Und da habe ich mir die Frage beantwortet, ich wollte immer mal studieren, bin wieder zurück nach Ostfriesland gezogen, bin in mein altes Kinderzimmer mit dieser Erfahrung schon, mit London und sowas, was ich, habe mein Abitur nachgeholt und habe dann ein internationales Managementstudium gemacht, habe in Spanien, in Saragossa studiert, habe in Deutschland studiert und habe dann in den Endzügen meines Studiums einen ehemaligen Kollegen kennengelernt, der für die Deutsche Börse als die erste Marketingabteilung bei der Börse aufgebaut hat und suchte Leute, die eine Kombination aus Marketing und Finanzerfahrung haben. Ja, mein Schwerpunkt war Marketing mit der Kapitalmarkterfahrung, perfekt. Und so bin ich im ersten Marketing-Team der Deutschen Börse gelandet. Wir haben damals den MDAX mitentwickelt, den Renahack mit aufgebaut und Investor Relations in Deutschland eingeführt. Fast ein bisschen kürzer, weil die Lebensgeschichte ist da lang. Habe dann Unternehmer kennengelernt in dieser Dotcom-Phase und bin auf die Unternehmensseite gewechselt und habe als Projektleiter den Börsengang organisiert. Der lief erfolgreich, war Ende der 90er. Habe dann meine eigene Beratungsfirma gegründet und habe aber gemerkt auch, dass ich dem Handwerk irgendwie gedanklich verbunden bin. Das ist meine Wurzel, das ist meine Familie. Bei uns riecht alles, spricht alles Handwerk, Handwerk, Handwerk. Ja. Habe dann ein, zwei Firmen aufgebaut, habe sie verkauft und habe bei meiner vorherigen Firma auch eine Handwerkerfirma betreut. Das war eine Elektrofirma aus Mannheim und durfte helfen, ein bisschen größer zu machen, als sie sind, mit meinen Strategie- und Kommunikationserfahrungen, die ich mittlerweile dann gesammelt habe. Und irgendwann hat mich dann der Geschäftsführer angesprochen und gesagt, du, wir haben da ein Thema. Unsere Baustellenleiter sind Baustellenleiter, weil sie einen guten Job machen. Aber die haben nie gelernt, eine Baustelle zu leiten. Das ist in der Ausbildung nicht vorgesehen. Und ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein. Und habe dann tatsächlich alle Ausbildungsinhalte im Handwerk in Deutschland angeschaut und gesehen, nee, so richtig leiten lernt da keiner. Der Geselle nicht, der Meister auch nicht. Und so eine Geschäftsführerausbildung, vielleicht so ein BWL-Schüler, gibt es in der Form dann auch nicht. Und wir haben dann einen Lehrgang entwickelt zum Leiten einer Baustelle, haben den intern durchgeführt für seine Elektrofirma. Der Dirk Abel, mein Geschäftspartner und Freund, hat dann diese Geschichte online gestellt. Es haben sich Firmen gemeldet. Wir haben das Konzept vorgestellt. Wir sind rausgegangen aus dem ersten Termin, haben einen Umsatz von, ich weiß gar nicht, 80.000 Euro gehabt. Aber die Firma existierte noch gar nicht richtig. Es war ja ein Projekt, war es ja letztendlich. Und dann haben wir uns vor 5 Jahren, 6 Jahren die Karten gelegt und haben gesagt, Mensch, ich glaube, mit deinem Wissen, Dirk, du bist internationaler Meister, hast die Firma gut mit vorangebracht, mit meinem Wissen aus der, ich sag mal, so große, weite Welt, ich glaube, da können wir richtig was Neues im Handwerk machen. Und die Zeit ist richtig. Ja. Die Generation, die jetzt im Handwerk in die Führungsthemen einsteigt, das ist eine neue Generation. Das alttraditionelle Order and Deliver und ich bin sowieso, ich muss so alles wissen und bin auch sowieso die beste Fachkraft.
Und früher war alles besser.
Ja. Früher war alles besser und das ändert sich gerade und dann sind wir angetreten und haben mit diesem Lehrgang das Institut Perspektive Handwerk gegründet.
Mhm. Ja, und dann kann ich vielleicht noch beisteuern. Ich habe den Dirk kennengelernt, auch bei der Podcast-Aufzeichnung.
Ja, hat er erzählt, dass er da getroffen hat, gell?
Genau, wir kannten uns vorher nicht und dann stellten wir aber beide fest, ich habe einen Freund in Mannheim, der auch im weitesten Sinne in der Elektrobranche ist, und das, ja, den Dirk, den kenne ich, das ist ein Freund. Also, da hatte ich kurz vorher kaute ich auf dem Thema KI rum und hatte mir mein Freund aus Mannheim erzählt, ja, ich mache hier so einen KI-Führerschein beim Institut Perspektive Handwerk, total cool.
Ja.
Dann habe ich mir das angeguckt und dann es war samstags, so habe ich da so ein bisschen rumgeguckt auf eurer Webseite und montags treffe ich einen Dirk Abel in diesem Podcast. Das kann doch jetzt kein Zufall sein. Und ja.
Ja, das ist die Fortführung unserer Geschichte. Also wir haben diesen Lehrgang dann als erstes Baby, als erstes Angebot gehabt und dann haben wir, unser erster Kunde war eine Brandschutztechnikfirma, also bei der Industrie- und Handelskammer dann gelistet, nicht bei der Handelskammer, bei der Industrie- und Handelskammer. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, und das war nicht so einfach, die IHK mit einem fundierten Konzept zu überzeugen, unseren Lehrgang zum Leiten einer Baustelle zu akkreditieren und daraus einen Zertifikatslehrgang zu machen. Mhm. Ich sage das mit vollem Stolz. Wir sind die erste und einzige Organisation in Deutschland, die eine Qualifikation zum Leiten einer Baustelle mit einem offiziellen IHK-Zertifikat anbietet. Und aus diesem einen Baby ist ein ganzes Portfolio geworden. Und wer sind wir mittlerweile? Wir sind kein reiner Lehrgangsanbieter. Wir sind eine Firma, wir sind das Institut Perspektive Handwerk, die quasi das Tragwerk baut, damit ein Betrieb vernünftig funktionieren kann. Und das machen wir bei allen neuralgischen Stellen. Das ist der Baustellenleiter, das ist der Projektleiter, das sind die Führungskräfte, das sind die Kundendienstleiter. Zu allen diesen neuralgischen Stellen haben wir ein Angebot und wir gehen dann in die Umsetzung, den Firmen, Menschen und Organisationen individuell an die Hand, um die zu unterstützen, die Besten zu werden, die sie sein können. Das ist aktuell das Institut Perspektive Handwerk.
Ja, das ist, glaube ich, auch viel unserer Zuhörer spannend.
Und da kam eben auch KI dann als Thema logischerweise dazu, weil es geht immer um Optimierung, da geht es um Prozesse und Digitalisierung.
Genau, das habe ich in anderen Folgen auch schon empfohlen und ich kann es ja beurteilen, ich habe den Kurs ja mitgemacht.
Jetzt musst du positiv reden, Benedikt.
Hätte ich sowieso, habe ich in anderen Zusammenhang auch schon gemacht. Ich habe euch schon einige Kandidaten rübergeschickt.
Ja, danke dafür.
Eben auch darüber gesprochen, auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung von Auszubilden habt ihr auch noch auf der Agenda. Ja. Das ist auch ganz spannend. Ich war gestern auf der Ideenexpo in Hannover, wo es ja auch irgendwie um Ausbildung, Berufsbildung und so gab. Also von daher glaube ich, ist da auch ein ganz großes Potenzial für unsere Gesellschaft und unsere Handwerksbetriebe. Mhm. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, Führung mit Tiefgang. Mhm. Und wir merken ja schon irgendwie, Führung, Betriebsführung, Mitarbeiterführung ist so dein Steckenpferd. Mhm. Was heißt denn für dich Führung mit Tiefgang?
Ich hole vielleicht ein bisschen kompliziert aus zwei Sätze, um das dann zu verstehen, wer ich auch bin und was ich da mache. Ja. Also ich habe, man sieht mir das nicht mehr an, aber ich habe mal zweite Liga schnuppern dürfen im Volleyball, bin sehr früh in Trainerfunktion gegangen, habe mit 15 Jahren schon eine Herrenmannschaft als Spielertrainer trainiert, war dann in Spanien in der zweiten Liga, sind aufgestiegen in die erste Liga. Ich habe Spielerinnen trainiert, die in Folge bei den Olympischen Spielen gewesen sind, Vize-Weltmeister geworden sind im Beachvolleyball. Also ich habe so einen Leistungssportgedanken und ich merke, dass viele Themen aus dem Leistungssport eben auch im Führungskräftebereich passen. Und ich habe gemerkt, dass es für eine gute Führung, das ist in meiner eigenen Entwicklung auch, einer Haltung, eines Mindsets bedarf. Ja, was ist denn mein Wertekonstrukt? Was ist denn mein Menschenverständnis? Und davon ausgehend habe ich ja viel, das ist mein Leidenschaftsthema, Firmen und Menschen, Organisationen zu unterstützen, gut zu werden. Also dieses Führungsthema. Und da habe ich gemerkt, dass in meinen Coachings, ich komme gerade von Coaching auch in Hamm, interessanterweise, dass bestimmte Zitate oder Aussagen nachhaltig hängen bleiben. Und dieses Buch, das du angesprochen hast, das ist so eine Zitatsammlung, nicht nur von mir, gibt viele schlaue andere Köpfe. Und ich habe verschiedene Aussagen, Zitate in einem Führungszusammenhang gebracht, der aber genau meiner Führungskultur entspricht. Und diese meine Führungskultur besteht aus drei Ebenen. Ich nenne das so das Liebold-Leadership-Setting, das einmal Thema Haltung. Ich kann eigentlich nur eine gute Führungskraft sein, wenn ich mir meines eigenen Wertekonstrukts bewusst bin. Wenn ich einen inneren Kompass habe. Woran mache ich den Erfolg denn eigentlich fest? Was sind meine eigenen Werte? Wie ist mein Menschenbild? Und dann brauche ich, ich nenne das Skillset Fähigkeiten, bestimmte Fähigkeiten, um gut zu führen. Das hat viel mit Kommunikation zu tun, aber auch Organisationsfähigkeit. Und dann kommt ein dritter Punkt dazu. Und als ich dieses Modell mal vor fast 20 Jahren vorgestellt habe, kam ich fast auf die Finger. Ich habe das Thema Gesundheit mit reingebracht. Heute ist es mittlerweile durch, im positiven Sinne. Ich habe gesagt, eine Führungskraft kann wirklich nur erfolgreich sein oder sagen, ich bin erfolgreich, wenn sie auch einen Blick auf die Gesundheit hat. Auf sich selber, und die Herausforderungen einer Führungskraft sind sehr komplex und herausfordernd, aber eben auch auf die Mitarbeiter. Und heute ist das Thema Gesundheit mittlerweile normal. Aber ich sage halt auch, alle gewinnen, wenn ich auf die Gesundheit schaue. Also es ist mein Mindset, damit wieder bei Haltung, Menschen gesund zu halten und auch mich. Ja. Ich gewinne also auch als Arbeitgeber. Ich halte mich selber gesund, aber auch die Arbeitnehmer, wenn sie gesund sind, ist es ein lebenswertes Leben. Sie werden nicht krank. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Und das ist das Dreierkonstrukt. Und dieses Buch geht genau auf diese Themen ein und versucht mit Zitaten zum Nachdenken. Deshalb mit Tiefgang, Gedankenperle nenne ich das Ganze, um einfach auch zu denken. Weil eines der größten Eigenschaften einer guten Führungskraft ist, mir auch in die Selbstreflexion zu gehen und sich selber immer wieder auch neu zu bedenken und überlegen, habe ich das gerade gut oder schlecht gemacht? Und das soll das Buch so ein bisschen anregen. Es soll zum Denken anregen. Deshalb Gedankenperlen und führe mit Tiefgang.
Das finde ich total plausibel. Also ich glaube, diesen Spruch, wenn du dich nicht selber führen kannst, solltest du keine Mitarbeiter haben.
Ja, es gibt schon sehr toxische, komische Führungskräfte in dieser Welt, ja?
Ja, gut, das die Älteren von uns kennen diese Stromberg-Serie noch mit Christoph Maria Herbst, die Jüngeren vielleicht schon nicht mehr, aber genau, das ist ja genau das Thema, warum gehen vielleicht viele nicht gerne zur Arbeit? Ja, ganz häufig hat es eben mit schlechten Führungskräften zu tun.
Es gibt einen schönen Spruch, der kommt aus dem Englischen, der heißt People join companies and they leave managers. Ich habe für die Börse gearbeitet und ohne auch nachtreten zu wollen, ich hatte einen persönlichen Vorgesetzten, der passt mir nicht so und so ist es in ganz vielen Fällen. Du kannst für eine Firma arbeiten, die richtig cool ist, die richtig toll ist eigentlich, aber du hast da eine direkte Führungskraft als toxische Führungskraft und dann verlässt du diese Führungskraft, nicht unbedingt die Firma. Das ist für mich so ein Grundkriterium für auch eine erfolgreiche Firma, dass sie eben auch in Führungskräfteentwicklung investiert. Weil tatsächlich richtige Führung lernt ja keiner richtig. Ja. Ich habe damals European Business Management studiert, ich habe Managen studiert, aber ich habe nicht Führen studiert. Führen ist was anderes als Managen.
Ja, und Führungskräfteentwicklung braucht ja auch Zeit und Erfahrung, ne? Also du hast ja immer dieses, ich sag mal, theoretische Wissen, wie geht Kommunikation oder wie macht man im Idealfall Feedback, aber ich habe bei mir festgestellt, ich habe 8 bis 10 Jahre gebraucht, bis ich wusste, wann setze ich welches Führungswerkzeug in welcher Situation ein. Also ich kenne, heute bin ich total entspannt, wenn ich irgendwie ein schwieriges Gespräch mit einem Mitarbeiter vorbereite. Aber ich weiß, die ersten Jahre habe ich da nachts auch mal unruhig geschlafen. So, wie gehst du das jetzt morgen an? Wie sagst du dem das? Was ist, wenn der so und so reagiert? Eskaliert es dann? Und da habe ich gemerkt, dass das Thema Erfahrung, ich meine, du fühlst dich sicherer, wenn du Wissen hast, ganz klar. Oder jetzt, ich sag mal, das wird mit neuen Lehrgängen auch so sein, diese man kann sich ja ganz viel aneignen, wenn man ein bisschen pfiffig ist.
Ja.
Aber ich habe bei mir gemerkt, diese Berufs- und Lebenserfahrung hat auch geholfen.
Alter hilft an der Stelle tatsächlich. Ich habe erzählt, sehr früh in Führungsverantwortung gewesen, amerikanische Investmentbank, stellvertretender Tagungsleiter, Anfang 20, völlig überfordert, wie man mit Problemen umgeht, Konflikte löst, Teamkonflikte löst, zusammenstellt, Feedbackgespräche lösungsorientiert und gleichzeitig deeskalierend führt. Und ich musste durch diese harte Schule tatsächlich durchgehen. Und ich sage auch, es ist ein Vorteil, oder das ist die Gnade des Alters. Man wird ein bisschen ruhiger, man lernt viele Themen kennen, hat das schon erlebt. Und das ist reicht einem nicht zum Nachteil, wenn man selbst reflektiert ist, auch älter zu werden und in Führungsverantwortung zu sein.
Ja, total spannend. Jetzt betreust du ja per se viele Handwerksbetriebe. Mhm. Gibt es da Führungsthemen, die regelmäßig vorkommen? Oder sagst du, da haben Handwerksberufe eher ein Thema als andere Branchen?
Ja, also schon, dass wir in der Teamzusammenstellung oft Themen haben. Wie führen wir Feedbackgespräche? Das sind so die großen Themen. Und wie halte ich Leistungsträger? Weil wir haben das Thema Fachkräftemangel im Handwerk. Mhm. Und das spielt auch das Thema Führung mit rein. Also der Blick und ganz konkrete Themen. Ich habe das gerade mal mit einem Niederlassungsleiter gemacht. Blick darauf, sein Team unterschieden nach Leistungsträgern. Ich nenne sie dann Rohdiamanten oder frustrierte und Problemfälle. Mhm. Und wie halten wir die Leistungsträger? A, wer ist denn der Leistungsträger? Und wie entwickeln wir die anderen? Klammer auf, wieder zum Leistungsträger. Also Teamzusammenstellung bei gleichzeitigem Halten des Teams und ein performantes Team zu machen. Das ist so eine große Herausforderung. Nicht nur im Handwerk, auch in anderen Branchen natürlich, aber im Handwerk auch ganz intensiv als Hauptthema.
Ja, und ich glaube, im Handwerk kommt bei vielen, zumindest bei den Baugewerken, sage ich mal, auch noch ein bisschen dazu, du hast ja auch noch dezentrales Arbeiten, du hast ja nicht alle immer bei dir in der Halle vor der Nase oder sagst, komm mal eben rein, ich wollte das mit dir besprechen, sondern die sind ja den ganzen Tag auf ihren Baustellen unterwegs und dann ist ja vielleicht ja nochmal das Verhältnis Führungskraft gewerblicher Mitarbeiter ja auch nochmal anders.
Und genau das Thema, lass mir aufhören, das ist ein guter Punkt, ist ja auch unser Ursprungsthema im IPH gewesen. Der Dirk Abel hat in seiner Elektrofirma damals ja erkannt, dass wir Führungsthemen in die unteren Bereiche auch mit reinnehmen müssen. Das kann nicht nur von der Geschäftsführung kommen. Führung darf kein Geheimwissen sein. Gute Kommunikation darf kein Geheimwissen sein. Persönlichkeitsanalyse darf kein Geheimwissen sein. Ich sage in meinen ganzen Lehrgängen, Coachings, Leadership, alles, was ich so mache, sage ich, liebe Leute, tragt das an die Basis. Also jeder Mitarbeiter an der Basis muss eigentlich gut kommunizieren können. Ja. Ich habe ein beispielhaftes Unternehmen, ein Mitarbeiter einer Handwerksfirma aus Heidelberg, war im Fachbauleiterlehrgang bei uns, hat seinem Chef davon erzählt und hat ihm ganz offen gesagt, Chef, du musst da eigentlich hin. Ich weiß jetzt, wie ich kommuniziere. Ich kann das Persönlichkeitstyp unterscheiden. Ich weiß, wo Konfliktsituationen daraus resultieren. Und er hat sich dann so eingemacht, hat ja dann Führungskräftecoaching mit mir gemacht und hat erkannt, jeder muss eigentlich überhaupt erstmal kommunikative Grundlagen lernen. Und der hat sich wirklich ernst genommen, vorbildlich, und hat dann in mehreren Gruppen aufgeteilt, alle seine Mitarbeiter durch diesen, wir nennen das Kommunikationsbooster, durch die Kommunikationsschule von uns durchgeschickt. Vom Auszubildenden bis zur Geschäftsführung hat sich keiner rausgenommen. So, und jetzt haben wir eine starke Basis geschaffen. Keiner kann sich auch mehr rausreden. Die wissen um Typen, die wissen um Perspektivwechsel, die wissen um faktenorientierte Kommunikationsstätten interpretieren. Und so haben sie alle abgeholt und eine super Basis geschaffen. Das nenne ich wirklich, sich auch als Firma und als Geschäftsführer ernst zu nehmen und sich da auch nicht rauszunehmen. Chapeau.
Ja, verdient Respekt und so ein Vorgehen und allein erstmal die Wichtigkeit zu erkennen, ey, wir müssen da investieren, auch wenn das vielleicht nicht direkt so eine messbare Amortisation hat, wie wenn ich mir jetzt eine neue Maschine kaufe. Aber
es gibt eine spannende Zahl vom ZDH, vom Zentralverband des Handwerks, die sagen 12,8%, ich runde mal auf 13, wir könnten 13% mehr Umsatzrentabilität im Handwerk machen, wenn wir besser kommunizieren würden. Jetzt sagt natürlich jeder, ich kann kommunizieren, aber wir haben so viele Missverständnisse. Der Kunde sagt, ich hätte es gern so, der Handwerker macht es, der Handwerker zeigt sein Ergebnis und dann sagt der Kunde, bist du wahnsinnig, ich habe es doch ganz anders gemeint. Ja, aber ich habe dich so und so verstanden. Also diese banalen Konflikte, also Missverständnisse, aufzulösen durch Wiederholen lassen, Paraphrasieren. Das muss an die Basis.
Kannst du nochmal sagen,
Führungskräfte müssen das lernen, aber das Wissen gehört mit an die Basis.
Ja, ja, das ist schon so. Und auch die Konflikte im Team haben ja ganz häufig damit zu tun. Ja, der hat das und das gesagt. Ja, ich habe da was ganz anderes gemeint. Und schon.
Ich höre was du nicht sagst.
Genau so. Spannend. Jetzt hast du ja auch regelmäßig mit dem Thema Unternehmensnachfolge zu tun, weil du einfach viel bei Handwerksbetrieben ein- und ausgehst. Was sind so aus deiner Sicht, wo sind die Hürden in Handwerksbetrieben? Was sind die Herausforderungen?
Die sind in anderen Branchen auch. Häufiger haben wir das Thema, dass bestehende Personen, also in der Firma gearbeitet haben, dann in die technische Leitung oder Geschäftsführung mit übertreten. Das haben wir vielleicht ein bisschen mehr als in anderen Branchen. Aber erstmal muss man bei Nachfolge unterscheiden. Nachfolge heißt aus eigenen Reihen oder durch einen Verkauf oder Management Buy-in oder Management Buy-out. Es gibt so verschiedene Konstrukte. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass so ein, und das ist ja so ein großes Thema, Kollege wird plötzlich zum Chef. Das ist eines der spannenden Themen, egal in welcher Branche. Und das ist schon eine herausfordernde Situation. Und da gibt es einfach auch Tipps und Tricks und Tools, wie man es schafft, auch als ehemaliger Kollege, jetzt Chef, auch in seiner neuen Rolle als Chef auch akzeptiert zu werden.
Ja, nachvollziehbar. Und wenn ich das jetzt nicht Kollege zum Chef, sondern Sohn oder Tochter zum Chef, dann hat es ja immer noch, und ob wir noch eine besondere Gemengelage, weil vielleicht familiäre Geschichten dazukommen, dass du mir in irgendeinem Vorgespräch auch mal eine Geschichte von einer ganz, na, sag mal, nicht idealen Nachfolge geschildert, wo es dann irgendwie eskaliert ist.
Ja, da gibt es auch so eskaliert. Ja, das Familie ist oft ein schweres Thema, weil Blut ist dick und Familie sind bestimmte Konstellationen. Aber meine Erfahrung, ich komme ja aus anderen Branchen auch und habe viele M&E-Transaktionen, Nachfolgesachen gemacht. Aber im Handwerk habe ich das Gefühl, dass die Akzeptanz eines Familienangehörigen als neuer Chef größer ist als in anderen Branchen. Das wird schon so akzeptiert und das haben wir ganz, ganz, ganz oft. Das Thema ist vielmehr, wenn ich vom Kollegen zum Chef wäre oder von außen reinkomme. Wir sehen ja gerade im Handwerksbetrieb einen ganz großen Konsolidierungsprozess im Sinne von, dass Investoren nach außen das Handwerk entdeckt haben, so ein Buy-and-Build-Strategie fahren, also zentrale Sachen, also Verwaltungssachen zentralisieren und damit halt auch entsprechende Margeneffekte dann zu heben. Und dann kommt jemand Neues rein, hat eine andere Ausbildung. Ich habe gerade so eine bestimmte Firma im Kopf, die ich betreue, wo sehr viel internationale Kapitalmarktthemen plötzlich ins Handwerk kommen und die zum Teil überfordert sind. Und ich rate diesen neuen Chefs in den Handwerksbetrieben einfach mit einer gewissen Demut daran zu gehen. Einfach auch das Bestehende, was da existiert, was vorhanden ist, eben auch zu würdigen. Und nicht versuchen wollen, jetzt seinen eigenen komplett neuen Stempel aufzudrücken.
Und auf links zu drehen. Ja.
Genau, und alles plötzlich anders und besser machen zu wollen. Also das ist so ein großer Hebel. Würdigen des Bestehenden, würdigen des Althergebrachten. Weil wenn ich das nicht machen würde, würde ich nichts anderes sagen, wie als, ihr habt bisher nur schlecht gearbeitet. Und das ist ja nicht der Fall.
Nee. Finde ich spannend, dass du das sagst. Weil in unserer Branche sind tatsächlich auch seit 8 Jahren schon die Profi-Investoren unterwegs und übernehmen eben relativ viele Betriebe in Nachfolgesituationen, also wo Inhaber, Kinder, keine vorhanden sind, nicht können, nicht wollen, vielleicht auch aus der zweiten Reihe oder die Firmen sind vielleicht auch einfach zu teuer, um für eine Führungskraft zu sagen, ich übernehme den Laden jetzt hier.
Ja,
wenn du dann über 7- oder 8-stellige Summen redest, dann wird es halt auch für einen noch so guten Angestellten irgendwann schwierig zu finanzieren. Also das heißt, das ist ein Trend, den du eigentlich im ganzen Handwerk beobachtest.
Ja, also wir haben im SHK, also seinen Teerheizung zum Klimabereich, Elektrobereich, da landen auch bei uns viele Sachen auf den Tisch. Also wir sehen da einfach, dass viele Investoren unterwegs sind, zusammenfassen, auch aus dem Ausland versuchen, ihre originäre Themen, Thema erneuerbare Energien, eben durch den Zugang an der Front zu den potenziellen Kunden zu nutzen, um ihre ursprünglichen Produkte, sei es Photovoltaik oder Wärmepumpe, und solche Sachen dann eben da in den Markt zu bringen. Also das ist gerade viel, viel zu beobachten.
Ich meine, das ist ja eigentlich ein cleverer Ansatz jetzt aus deren Sicht.
Ja.
Ich beobachte allerdings, dass dieser, nennen wir es mal Kulturwandel vom Inhaber geführten Familienbetrieb zum profitorientierten Teil einer Investmentgruppe. Ich glaube, dieser Kulturwandel, der holpert häufig sehr, also ziemlich intensiv.
Ja. Also, genau, das ist ja der Punkt, von dem ich auch gerade sprach. Also wir dürfen ja nicht alles neu und anders machen wollen. Am Ende müssen die Firmen regional, das ist ja das Thema, die sind alle regional irgendwie aktiv. Und die meisten Handwerksbetriebe, wenn sie nicht eine gewisse Größe haben, sind ja eigentlich vorrangig in ihrer Region tätig und müssen es da auch schaffen, auch regional als der regionale vor Ort Handwerksbetrieb dann auch wahrgenommen zu werden. Mhm. Egal, wer dahinter steckt.
Ja, spannend. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt so in der Branche, wo ich sonst unterwegs bin, aber das ist anscheinend ja krass. Spannende Info. So, und jetzt haben wir eben schon gehört, Kommunikation ist ja ohnehin was man lernen muss, wo man sich ein bisschen mit auseinandersetzen darf. Wenn du jetzt so an die klassische Nachfolge denkst, wo es einen Sohn, eine Tochter oder eben einen Mitarbeiter gibt, der die Nachfolge übernimmt, beobachtest du dann noch zusätzliche Themen, die zwischen den Generationen eine Rolle spielen? Ist das bei, so, wenn du, ich sag mal, vielleicht Wertekonstrukte aufeinander prallen?
Ja, ich habe dann immer, wenn wir so Fragen stellen, natürlich direkt Firmen vorm Auge, die ich da auch gerade betreue. Und da gibt's eben diese Vater-Sohn-Konflikte, die haben wir generell. Aber der Vater denkt dann, ich habe Gas gegeben und ich habe mir Mühe gegeben und 30 Stunden den Tag gearbeitet. Und der Sohn ist dann froh, wenn er um 18 Uhr schon nach Hause gehen kann. Wie soll das denn was werden? Also da gibt's schon Generationenkonflikte. Also in der Einstellung zur Arbeit und in der Erwartungshaltung. Und da ist es wirklich hilfreich, ich kann es nur empfehlen, dass man so eine neutrale Person oft dazwischen nimmt, weil einfach die Gespräche immer familienbelastet sind. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, irgendwelche im Systemischen, sagt man, systemische Verletzten dann dabei. Und ich begleite genau solche Projekte, also jetzt beispielsweise Norddeutschland Elektrofirma, Vater begibt an den Sohn, der Sohn hat seine Technikausbildung gemacht, woanders noch ein Meister, da hat dann gelernt. Und jetzt geht es eben darum, wirklich in die Verantwortung zu kommen. Und jetzt einfach so dazwischen auszustehen und einfach auch klar zu herausarbeiten. Du Papa, was erwartest du denn eigentlich von deinem Sohn? Das können die untereinander ganz schwer so reden. Ja. Du Sohn, was erwartest du denn von deinem Papa? Wie brauchst du ihn noch an deiner Seite? Ja, wie machst du, was hast eigentlich Erfolg für dich?
Allein,
ja,
dass diese allein, Erwartung dass, mal formuliert
wird. Dass dann das mal ausgesprochen wird. Und dann zu sagen, ach, das erwartest du von mir? Das sehe ich aber ganz anders. Aber was du von mir erwarten darfst, ist Folgendes. Und diese Klarheit zu schaffen. Mhm. Also in so M&E-Transaktionen spricht man von Expectation Management. Mhm. Also Erwartungshaltungen zu managen. Ist nichts anderes als in diesem Übernahmeprozess.
Ja, habe ich auch gerade mehrere Beispiele vor Kopf. Ich hatte neulich mit jemandem telefoniert, der hat also dann die Nachfolge genau aus dem Grund abgelehnt nachher, der hat eigentlich so vom Werdegang genau das Handwerk gelernt und so weiter hätte, hat auch Ideen, wie er das, den Betrieb weiterentwickeln konnte, aber genau dieser Punkt, er hatte jungen Nachwuchs, sein Vater dabei wartet, er muss auch die 70 Stunden machen, die Woche, die auch immer gemacht hat und als dann der Sohn sagte, ich wollte aber nach der Geburt unseres Kindes mal 3 Wochen zu Hause bleiben, ist es dann zum Bruch gekommen.
Aber es ist Klarheit geschaffen und jetzt insgesamt positiv und das ist das Gute.
Aber der Betrieb war trotzdem noch kein Nachfolger.
Aber noch kein Nachfolger.
Soweit muss es ja nicht kommen, von daher super. Da muss ich so ein bisschen an so einen emotionalen Moment denken, als ernst wurde oder klar wurde, dass ich hier als Nachfolger dann doch, ich habe auch erst 10 Jahre eher woanders meinen Weg gemacht, als ich hier Nachfolger wurde, hatten wir auch mit einem externen systemischen Coach so einen Workshop an einem Wochenende und dann musste mein Vater formulieren, was die Firma für ihn bedeutet. Und
ist gar nicht so leicht, gell?
Ich habe zum ersten Mal meinem Vater gehört, dass er gesagt hat, das ist mein Lebenswerk. Das war relativ offensichtlich, weil er hier immer Vollgas gegeben hat und immer sich alles darum drehte. Und aber diese Formulierung zu hören, das ist mein Lebenswerk. Das war für mich, wo ich das beobachten konnte.
Dann ist der Gänsehaut, gell, dabei parallel.
So, das ist jetzt 12 Jahre her oder 13 Jahre. Ich habe das immer noch, den O-Ton. Ich weiß noch genau, wie der in dem Raum saß und das ausgesprochen hat.
Ich darf der Aussagen ergänzen. Ich habe schon viele Tränen gesehen in diesen Gesprächen, weil man endlich mal was ausspricht, was man nie so verbalisiert hat bis dahin.
Ja. Ja, spannend. Also was zeigt ja, dieses drüber reden ist auf jeden Fall wahrscheinlich dann auch für beide Seiten befreien. Und man nimmt auch ein bisschen Konfliktpotenzial raus, wenn das nämlich so zeitversetzt erst, dann merkt einer, die Erwartungen sind nicht erfüllt und dann schaukelt man sich hoch, dann gibt es meist keine Gewinner mehr.
Ja.
Wenn du jetzt, du hast ja über eure ganzen Ausbildungsprogramme einen super Blick, wie sich so die jungen Führungskräfte so machen, das Thema Azubis hatten wir eben schon mal. Wie schätzt du das ein? Ist da was wird sich die nächsten Jahre in Führung im Handwerk ändern?
Ich glaube, dass eine nicht mehr nur auf stundenbasierte Führungskultur sich einbildet, dass es mehr Menschen zugewandt ist, dass man mehr auch Feedbackgespräche führt. Ich habe gerade heute Morgen mit dem Chef einer Firma, 38 Mitarbeiter, der führt jetzt nach 14 Jahren führt er Feedbackgespräche ein. Es gab keine Feedbackgespräche. Also einfach mal die Menschen abzuholen, die Mitarbeiter, und mit denen auch zu sprechen. Was sind da deine persönlichen Ziele? Was sind da deine beruflichen Ziele? Was sind so deine finanziellen Ziele? Diese Offenheit als Führungskraft an den Tage zu legen, sich selber zu reflektieren, indem man nicht nur ein Beurteilungsgespräch macht, sondern so ein Feedbackgespräch, in dem auch der Chef die Frage stellt, aus deiner Sicht, jetzt Benedikt, was hätte ich denn im letzten halben Jahr anders machen sollen? Wenn das deine Firma wäre, was würdest du denn anders machen? Ich sag das immer so, die alte Generation ja nicht wirklich zugelassen. Nee. Und das ist, glaube ich, so der Wandel, auch diese Änderung in der Kultur des Miteinanders. Ja. Da wirklich anders zu führen und selbstreflektierter zu sein und eben nicht nur auch die 70 Stunden pro Woche zu arbeiten.
Ja, da ist spannend, weil wir gerade auch hier, wir führen noch nicht mit allen Ebenen im Unternehmen One-on-Ones. Mhm. Ganz viel. Wir sind gerade so dabei, das weiter auszurollen. Und genau das ist auch so ein bisschen, wo du gerade diese Fragen sagst, okay, was hast du denn für Feedback an mich, an deine Führungskraft? Was ist dir eigentlich wichtig? Wo willst du dich noch weiterentwickeln? Wo glaubst du, können wir was besser? Genau diese Fragen habe ich nämlich bei uns auch in diesem Fragebogen jetzt mit aufgenommen. Finde ich super spannend. Ja, es zeigt aber dann ja auch nochmal, dann schließt sich der Bogen ja. Mhm. Wenn das so ein bisschen der Trend ist, das ist das, was wichtig für den Nächsten, zeigt es ja umso mehr, dass eben junge Führungskräfte da in sich hinein investieren müssen.
Ja, um eben ich hätte mir gewünscht damals mit Anfang 20 und Bank und Führungserfahrung, dass ich an die Hand genommen worden wäre. Ich habe dieses Trainee-Programm gemacht. Aber das war mehr so ein Managen, ja, Zahlen, Prozesse, Qualitätsmanagement, KPIs. Aber wir haben halt Menschen vor uns. Und da kommen so Sachen wie Selbstbestimmungstheorie. Menschen mögen nicht, dass ich denen sage, was sie zu tun haben. Und allein das zu verstehen und rhetorisch das abzuleiten, dass ich es gefühlsmäßig zur Sache des anderen mache. Also dass ich weniger sage, mache, tue, ich erwarte von dir, sondern zu fragen, wie würdest du denn daran gehen? Wenn ich jetzt nicht da wäre, du hast eine Frage an mich, was würdest du denn selber ausprobieren? Also das sind so die Themen, die habe ich in keinem Studium gelernt, die habe ich in keinem Trainee-Programm gelernt, die habe ich durch viel Literatur ausprobieren, gut gelungen, nicht gelungen, überarbeiten, überdenken, systemische Coaching-Ausbildung erst darüber gelernt. So, jetzt habe ich diese 35 Jahre Führungserfahrung. Ich sage immer so, auch Spaß halt auch. Und das ist gar nicht so spaßig gemeint. Wenn man so ein Führungskräftetraining macht, dann nimmt man die Abkürzung. Du kannst selber 35 Jahre Erfahrung machen oder such dir jemanden, der dir hilft, die Abkürzung zu nehmen.
Man muss nicht jede schmerzhafte oder tolle Erfahrung selber machen.
Genau, genau. Das Bügeleisen ist heiß. Glaube ich nicht. Fass es an. Es ist heiß, habe ich dir gesagt.
Ich glaube, der eine oder andere könnte sich den Gang zum Arbeitsgericht danach auch sparen. Absolut. Wenn man vorher, also bei uns, für mich auch ganz klare Augenöffner, das Thema Unternehmenswerte habe ich ganz lange irgendwie so als
Esoterik.
Weiches Wischi-Waschi-Thema abgetan.
Ja.
Und siehe da, nachdem wir hier vor 2 Jahren unsere Unternehmenswerte mal rausgearbeitet, kommuniziert haben, unsere ganze Mannschaft mitgenommen haben, woran können wir denn erkennen, dass wir diese Werte leben? Da sagt mir selbst der Bauhelfer draußen, jetzt weiß ich auch, warum Mitarbeiter XY nicht mehr hier ist. Weil von den 6 Werten hat er bei 3 ein Problem gehabt.
Genau, auch klar geschafft. Ja.
So, und das merke ich nämlich jetzt auch. Wir merken, dadurch, dass wir unsere Werte klar haben, merken wir besser, das haben wir ein bisschen ins Recruiting reingezogen, wir merken, wer passt hierher. Da geht es nicht nur um fachliche Kompetenz, sondern eben, wie matcht das mit unseren Werten? Und Mitarbeiter, die vielleicht nicht 100% dahinter stehen, können für sich entscheiden, will ich da an mir arbeiten?
Ja.
Oder geht es auf Dauer in andere Richtung? Und also wirklich, Werte waren für mich so esoterisch. Stimmt, ich habe gesagt, das ist ein Beispielerkram. Wir sind eine Baufirma, braucht man nicht.
Das ist so, wenn ich über Visionen spreche. Ja, Visionen, also Willy Brandt sagte schon, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber er irrte. Das sind auch so Themen. Also es sollte uns auch als Führungskräfte gelingen, so den Sinn in der Arbeit zu vermitteln. Also eins der Zitate, die auch in meinem Buch vorkommen, ist, wer Leistung will, muss Sinn stiften. Es geht nicht drum, dass ich auf der Landebahn in Frankfurt die Leuchtmittel alle 6 Monate einfach nur auswechsel. Das ist die Tätigkeit. Die ist aber relativ simpel. Es geht darum, die Voraussetzungen zu schaffen, dass, weiß ich nicht die genaue Zahl, 20.000 Menschen jeden Tag sicher landen können. Das ist deine Arbeit. Das sind so die Themen. Ja, also das sind Themen. Also in jeder Arbeit steckt ein Sinn dahinter. Das ist eben die Kommunikation, von der du sprachst. Aber das hat doch wieder auch mit Psychologie und Systemen zu tun. Sinn in der Arbeit zu vermitteln. Ist eins der wesentlichen Kriterien, um zufriedene Mitarbeiter hinzubekommen.
Ja, und das zieht sich ja durchs ganze Leben. Also es ist ja nicht nur, dass jetzt, wir reden jetzt hier über den Arbeitskontext, aber wenn ich...
Das ist auch mit den Kindern in der Familie, so mit Freunden, genau.
Genau, ne? wenn ich einen Sinn in etwas sehe, dann bin ich mit mir insgesamt zufrieden, mit mir im Reinen. Ne? Und ich würde gerne noch, das passt dann aber auch super, nochmal einen Bogen spannen zum Thema Gesundheit. Du hast gesagt, du hast das glücklicherweise schon sehr früh erkannt. Wir als Führungskräfte müssen ein bisschen auf uns achten, müssen vielleicht auch was vorleben, wir müssen ein Auge drauf haben, wie geht's unserem Team? Das war ja, als du das Buch veröffentlicht hast, waren die Burnout-Zahlen wahrscheinlich noch gar nicht so hoch. Wie genau geht das? Was würdest du jetzt einem Unternehmer im Mittelstand, im Handwerk empfehlen, wo, wenn ich gar keine Ahnung habe, wie ich an das Thema rangehen soll? Was mache ich dann?
Es gibt da ein paar relativ einfache Mittel und Tools. Das eine ist, ich nenne das die Stress-Performance-Kurve. Wenn man sich das mal so überlegt, wenn ich so die untere Achse mir so bildlich vorstelle, je mehr Anspannung, Herausforderungen, Tätigkeiten ich habe, umso mehr steigt die Performance, die Anspannung. Achtung, habe ich nichts zu tun, komme ich auch nicht aus dem Quark raus. Wenig Anspannung, wenig zu tun, keine gute Performance, sage ich mal, angesichts, also Arbeitsergebnisse. Jetzt habe ich immer mehr zu tun, Überlastung, Überforderung, sind übrigens auch zwei verschiedene Themen. Und jetzt steigt eigentlich mein Potenzial. Wir merken das ja, sind wir so richtig im Flow und haben was zu tun, da leisten wir plötzlich Sachen, wo ich denke, das habe ich sonst nicht hinbekommen. Aber irgendwann kippt die Kurve. Wenn der Stress, die Anspannung steigt, steigt die Fehlerquote, ich werde plötzlich krank und ich habe dieses Bild als Führungstool immer vor Augen. Das ist ja eine Momentaufnahme. Ich bin gestern wieder hierher, 3 Stunden im Auto unterwegs gewesen und dann gehe ich wieder meine Mitarbeiter durch und überlege, wo stehen die denn gerade? So, und jetzt braucht es ein zweites Tool und das ist ein bisschen Persönlichkeitstypen verstehen. Rote Typen, also das sind die, die also ergebnisorientiert willensstark auftreten. Nach diesem DISC-Modell, ja. Zum Beispiel gibt es verschiedenste Modelle, aber nehmen wir dann mal dieses DISC-Modell. Gerade die roten Typen neigen dazu, irgendwann mal über diesen Scheitel zu kommen und Richtung Burnout auch zu gehen, weil sie eigentlich immer machen, machen, machen. So, und dann gibt es einen zweiten Typ. Es gibt derer 4 im DISC-Modell. Das sind die grünen Typen, die, wenn ich es als Chef sage, ich habe hier eine Aufgabe, kann sich um kümmern. Der rote sagt erstmal, ich habe genug zu tun. Der grüne schaut sich um und sagt, naja, wenn es keiner macht, dann mache ich es halt. Das ist ja eine sehr sympathische, positive Einstellung. Aber die neigen.
Der Chef auch meistens gut, ne?
Der ist wieder eine Aufgabe los, absolut. Aber diese Typen neigen dazu, bei allem positiv natürlich auch in die Überlastung zu kommen. Und da muss ich als Chef einen Blick drauf haben. Wie du sagst, eben nicht nur froh sein, da kümmert sich jemand um die Aufgabe, sondern auch zu gucken, ist da jemand langsam in der Überlastung oder Überforderung? Wie gesagt, 2 verschiedene Themen. Und dann entlaste ich ihn wieder. Und das sind banale Sachen manchmal, wie ich hatte so eine grüne Mitarbeiterin, die immer die Hand gehoben hat, ich kümmere mich schon drum, wo ich sagte, nee, du jetzt nicht. Jetzt kümmert sich jemand anders. So einfach ist das teilweise, aber deshalb muss man schon so ein paar Sachen auch verstehen, um das hinzubekommen. Und nochmal, ich habe da nichts davon, wenn ich jemand mit Aufgaben zuschuster, dann ist der Montag krank. Wer verliert? Ich als Chef verliere. Die Kollegen verlieren, weil sie die Arbeit mitmachen müssen. Und der Mitarbeiter, der krank ist, verliert auch. Deshalb ist dieser Gesundheitsblick so wichtig. So wichtig.
Ja, und das passiert natürlich, also so eine Überlastung, die kann natürlich durch Arbeit kommen. Gibt es ja ganz viele Beispiele. Gibt natürlich auch dann durch diese Doppelbelastung, wenn vielleicht gleichzeitig zu Hause in der Familie mit den Kindern, was weiß ich, pflegebedürftige Eltern noch Themen sind, das merke ich hier. Ich sehe auch meinen Führungskräften an, der ist irgendwie gerade nicht bei 100%. Dann habe ich häufig noch gar keine Erklärung. Aber ich merke, da passieren Fehler, die wären ihm jetzt sonst nicht passiert.
Ja.
Termin vergessen, keine Ahnung, irgendeine Zusage nicht eingehalten. Und dann führst du 2 Wochen später das One-on-One. Das zeigt nochmal, wie wichtig solche Gespräche sind. Und dann kommt man, ja, ich habe da und da ein privates Thema. Und deshalb war ich mit dem Kopf vielleicht zwischendurch auch mal woanders. Also ich, und das tragen dann natürlich diese Gespräche, Feedback-Gespräche, auch zur Vertrauensbildung bei, dass der Mitarbeiter sich dann auch traut, das auch zu sagen und nicht Angst haben muss, der Chef rasiert mir jetzt die Ohren ab. Oder auch ich als Führungskraft, ich kann das ja genauso machen, ich kann ja genauso sagen, du, sorry, wenn ich dich letzte Woche so ein bisschen doof angemacht hast, ging nicht gegen dich, ich hatte gerade die und die Situation, den Ärger habe ich leider mit in unseren Termin genommen. Also da kann der ja ganz offen drüber sprechen.
Benedikt, du sprichst ein super Thema an, ich nenne das als Überschrift, und das steht auch so im Buch so als Zitat drin, es ist Führungsaufgabe, angstfreie Räume zu schaffen.
Ja.
Eigentlich müssen wir dahin kommen, dass nicht ich als Chef das Thema anspreche, dass da irgendwas mit Belastung, der Mitarbeiter muss einen so angstfreien Raum Zusammenarbeit mit dem Chef haben, dass er von sich eigentlich die Hand hebt und sagt, Chef, also ich habe gerade zu Hause ein Thema, kann ich früher Feierabend oder sieh's mir nach, wenn, oder. Ja. Dieses Thema angstfreier Raum ist für mich auch so ein wichtiger Punkt, um Fehler gar nicht groß entstehen zu lassen. Wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht und Angst hat, das dem Chef zu sagen, weil er eine große verbale Ohrfeige hoffentlich nur verbal bekommen würde, dann exponiert sich dieser Fehler dann für dich mitunter zur Katastrophe.
Ja.
Und deshalb muss eigentlich die Haltung eines Chefs sein, einen angstfreien Raum der zu schaffen, dass wenn zum Beispiel ein Fehler passiert, der Mitarbeiter auf den Chef sagt, Chef, Fehler, dann kann der Chef durchaus mal SCH... rufen, aber nicht im Sinne von, wie konntest du nur, sondern okay, wie kriegen wir Prio 1? Jetzt die Kuh vom Eis.
Ja.
Jetzt die Kuh vom Eis. Und dann setzen wir uns zusammen. Was lernen wir aus dem Fehler? Was optimieren wir im Sinne von 4-Augen-Prinzip oder Messpunkte oder was auch immer, damit dieser Fehler nicht weiter passiert? Also Fehler als Chance zu nutzen, kontinuierlich am Prozess und an den Abläufen zu arbeiten.
Ja.
Und das ist angstfreier Raum als Grundlage für eine rückenpositive Entwicklung. Und dann bist du wieder bei Unternehmenskultur.
Wow, da war jetzt schon eine ganze Menge drin. So, wenn ich jetzt, weil es ja hier im Nachfolgeschmiede-Podcast um Nachfolge geht, ich finde ja die anderen Themen so spannend, deshalb biegen wir überall ab, das ist aber auch gar nicht schlimm.
Ja, aber es hängt ja alles zusammen. Du brauchst diese Eigenschaften auch, um nachzufolgen. Die Frage ist ja, warum willst du denn auch nachfolgen? Willst du eigentlich Unternehmer sein? Das ist ja auch so etwas, was ich bei diesem Übernahmeprozess, ich habe gerade nächste Woche genau dieses Thema, wo sich rauskristallisiert, will der Nachfolger das eigentlich? Ist es eigentlich so der ständig im Raum hängende Wunsch der Eltern, das sollen mal meine Kinder übernehmen? Ist er da eigentlich wirklich gut aufgehoben? Und diese Klarheit muss man schaffen.
Ja.
Woran machst du denn Erfolg eigentlich fest? Angenommen in 5 Jahren, woran machst du fest zu sagen, dass es wirklich auch die gute Entscheidung gewesen ist? Ja. Was hast denn du so für Träume eigentlich? Was sind deine persönlichen Ziele? Und passt das dann eigentlich mit der Verantwortung? Bist du bereit, um in die Verantwortung zu gehen? Ich sage ja immer, man muss das nicht teilen, zu Unternehmertum, das ist ja noch was anderes als Geschäftsführer, Unternehmer heißt ja dann auch Gesellschafter. Für mich gehört das zu, Unternehmer hat einfach auch ab und zu mal ganz unruhige Nächte. Weil ich bestimmte Risiken eingehe und Themen habe und Menschen zugewandt bin und persönliche Probleme von Mitarbeitern vielleicht auch mitnehmen, versuche die zu lösen. Bin ich bereit für die ganzen Sachen? Möchte ich eigentlich, dass wir die tatsächlich sein?
Ja, also die kann ich alles bestätigen. Du hast natürlich Verantwortung, du hast diese unruhigen Nächte. Gleichzeitig habe ich auch den Schritt in die Nachfolge gewählt, weil es mir sehr gute Rahmenbedingungen gegeben hat. Mein Rollenbild als Vater zu Hause. Heißt, ich bin trotzdem auch mal präsent. Ich habe vielleicht auf der anderen Seite auch irgendwo mal eine Freiheit mehr, als das ein Fernfahrer hat zum Beispiel. Ja. Also für mich war der Schritt ins Unternehmertum ein Motiv dahinter war, ich kriege Karriere und Familie besser unter einen Hut. Das klingt jetzt so krass, weil viele Unternehmer ja auch viel arbeiten, aber
du kannst halt bestimmen, wann du es machst. Halt also man hat immer auch Kunden, der bestimmt
eigentlich. Ich kann meine Termine so regeln oder so wie heute. Wir sitzen jetzt hier an einem der sehr heißen Sommertage und unsere Kinder hatten hitzefrei. Die Schulbusse fuhren natürlich nicht. Ja, also wusste ich, okay, hatte ich heute Morgen das Privileg. Ich konnte mich hier um 11:30 aus dem Büro verkrümeln, die Kinder von der Schule nach Hause fahren, eben was essen und war dann jetzt zu unserem Gespräch passend wieder hier. Und diese Freiheit haben ja viele Angestellte, viele Arbeitgeber räumen das natürlich ein oder so, aber dieses, solange mein Mitgesellschaft und ich uns einig sind, muss ich ihn ja auch nicht. Also, weißt du, wenn das Unternehmen läuft, dann habe ich diese Freiheit. Ja, klar. Sehen die Mitarbeiter auch nicht immer, wenn ich dann doch vielleicht mir am Wochenende schon wieder Gedanken mache.
Und abends mal wieder, wenn die Kinder im Bett sind, doch nochmal irgendwas zu machen.
Mal eben den Rechner nochmal anmachen oder so. Oder eben, bei mir ist es so, der Kopf produziert permanent Content.
Ja.
Auch wenn ich die Kinder vom Sport abhole oder mit dem Hund gehe, irgendwie wissen, okay, komm, bei LinkedIn können wir das machen, Podcast können wir da. Und also das ist so, man ist das natürlich dann auch mit Leib und Seele. Ne? Und das, ich glaube, diese Klarheit, ich glaube, Unternehmertum und Nachfolge kannst du halt nicht halbherzig machen. Das musst du irgendwie auch wollen und das machst du dann aber auch mit ganzem Herzen.
Ich habe da so ein Modul entwickelt, was ich selber habe oder von irgendwo mal gesehen habe. Ich gehe bei diesen Themen, bei den Nachfolgern, nicht bei denen, die Eltern dann durch und gehe durch, okay, wir unterscheiden zwischen einer Fachkraft, zwischen einem Führungskraft, zwischen einem Manager und einem Unternehmer. Und dann gehen wir doch einfach mal durch deine aktuellen Tätigkeiten. Bist du eigentlich so der Unternehmer, der am Unternehmen gerne arbeitet? Ja. Bist du bereit, auch mal rauszugehen und zu netzwerken? Hast du Lust auf die Bankgespräche? Bist du auch bereit, durchaus mal ins Risiko zu gehen? Eine kleine Bürgschaft, Hypothek auf dein Häuschen, wenn du mal wieder investieren willst? Oder bist du mehr so ein Manager, der Prozesse optimiert? Oder bist du eigentlich lieber so ein Selbstständiger, sein eigenes Ding und keiner redet rein? Oder bist du eigentlich verliebt in deine Tätigkeit und möchtest einfach, also nur in Anführungszeichen, eine gute Fachkraft sein? Und dann gehen vielen die Augen auf und sagen, eigentlich macht mir die Arbeit Spaß, aber die ganzen Führungsthemen, das ist ja alles anstrengend. Diese ganze Organisation, das ist ja Arbeit. Führung ist ja nicht neben der Arbeit, sie ist Teil der Arbeit. Ja. Und da wird so Rollenklarheit eigentlich bewusster, wo viele dann für sie zum Ergebnis kommen, ja, ich dachte immer, ich würde die Firma gerne übernehmen, aber ich merke gerade, nee, ich bin eigentlich woanders viel besser aufgehoben.
Ja, aber das ist ja super, wenn das jemand vorher erkennt und nicht erst irgendwie, wenn er da schon in der Verantwortung ist, ist das ja also ganz viel wert.
Ja.
Diese Rollenklarheit macht natürlich auch später bei dem Senior-Unternehmer, der ausscheidet, total viel Sinn. Weil wenn das, ich sag mal, der Daniel Düsentrieb war, der den ganzen Tag am liebsten selber irgendwie in der Halle rumgeschraubt hätte.
Der war ja keine gute Führungskraft, genau.
Ist auch meist die Organisation des Unternehmens
schwierig
zu übergeben. Also das, wenn es ein richtiger Unternehmer ist, der seinen Betrieb auch so organisiert und geführt hat, dann ist das natürlich auch für einen Nachfolger leichter zu nehmen, als wenn der vielleicht auch eigentlich lieber Fachkraft geblieben wäre, weil dann hast du wahrscheinlich an ganz vielen anderen Themen, Digitalisierung, Altersstruktur des Personals, Finanzierung, keine Ahnung, das sind wahrscheinlich ganz viele Themen. Also diesen Blick mache ich nämlich auch immer nochmal so, das Unternehmen verstehen nenne ich das. Wie ist der Laden denn aufgestellt? wo ist er gut aufgestellt und wo kommt vielleicht auch in den nächsten Jahren noch Arbeit auf den Nachfolger zu, wo man jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was verändern, verbessern kann, was auch immer.
Geschäftsmodell überarbeiten, ja, neue Zielmärkte, alles hier strategische
Themen. Ganz viele Dinge,
Unternehmen zu arbeiten. Ja.
Aber wenn der abgebende Unternehmer vorher schon ein richtiger Unternehmer war und auch mit diesem Weitblick das Unternehmen organisiert hat, dann ist das meistens für den Nachfolger auch einfacher, als Unternehmer weiterzumachen.
Ja.
Also ich habe ganz viele, aber wirst du ähnlich haben, ganz viele Betriebe, wo einfach sehr technisch verliebte Chefs dran waren und
ja, eine gute Fachkraft ist nicht automatisch eine gute Führungskraft.
Die haben auch tolle Techniken gemacht, aber ja, wenn du dann gleichzeitig siehst, dass irgendwie die ganzen Mitarbeiter irgendwie auch jenseits der 60 sind und das jüngste Fahrzeug im Fuhrpark 10 Jahre alt und ne, Zertifikate haben wir nicht, haben wir früher nie gebraucht. Also Webseite aus den 90ern, also ganz viel, ich sag's jetzt bewusst ein bisschen salopp, ne, aber das ist natürlich auch für den Nachfolger irgendwann nicht mehr so tief, weil er dann an ganz vielen Stellen schon gleichzeitig modernisieren muss und gleichzeitig soll er ja noch das Bestehende würdigen. Ja, das ist dann spannend.
Ja.
Ja, cool. Also wir könnten uns...
Ja, schon herausfordernd. Ja, ne? Ja, das sind Themen. Deshalb begleiten lassen.
Genau, ja, Konsens. Begleiten lassen von außen jemanden wie dich oder mich, der mal dumme Fragen stellt, der die Erwartungen abholt. Also, jetzt haben wir aber ja am Anfang des Gesprächs schon gemerkt, ihr macht ja ganz viele Dinge. Ihr seid mit IPH, ihr seid ja auch, mittlerweile habt ihr ja selber eine ganz ordentliche Größe, was Belegschaft angeht und so weiter. Ihr macht sehr, finde ich, attraktive Formate, die ihr anbietet, bis hin eben zu den individuellen Begleitungen, Betreuung. Wie schaffst du denn für dich, dass du gesund durch deinen Unternehmeralltag gehst?
Man muss auf die Gesundheit gucken. Irgendwann, ich bin jetzt auch im Alter, geht man zu den Vorsorgeuntersuchungen. Achtung, ein gut gemeinter Tipp aus meiner Lebenserfahrung ist, sucht euch einen Kümmerer. Meine Frau ist mein Kümmerer. Mhm. Sie kümmert sich um mich. Wir Männer sind nicht gut in solchen Themen. Vorsorgeuntersuchungen, guckt doch mal auf deine Blutwerte und so weiter. Sucht euch einen Kümmerer. Ich habe Gott sei Dank eine perfekte, gute Kümmerin. Das ist der eine Punkt. Und dann mache ich Sport, Tennis und solche Sachen. Und das sind so meine Themen. Und ich gucke natürlich auch, dass ich hier mit der, das klingt so nach klassischen Sachen, aber also ich finde es schon toll, mit der Familie Sachen zu machen. Meine Kleine Tochter ist auch mittlerweile 18 und ich liebe es immer noch, dass wir Themen zusammen machen, zusammen Sport machen, immer mal einen Ausflug machen, solche Sachen. Also es ist schon wichtig, da so einen guten Rückzugsort zu haben.
Es geht ja um körperliche und geistige Balance.
Genau so, es ist nicht nur Körper, es ist eben auch wirklich so Abstand auch mal und Themen, ja, so mentale Geschichte.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Was nervt dich denn am Chefsein am meisten und was genießt du am Chefsein?
Fluch und Segen zugleich. Führung ist ja so mein Leidenschaftsthema und ich merke, ich bin ja auch operativ. Ich stehe gerne vorne, ich halte Lehrgänge, Seminare und dann habe ich aber auch noch in meinen Organisationen Menschen zu führen. Ja. Und dann denke ich manchmal, boah, ich habe es wirklich nicht auch, ich möchte das eine lieber machen. Also das, was ich gerne mache und vermittle, ist manchmal dann aber auch ehrlicherweise viel, wo ich merke, ich muss schon wieder so ein Thema, ich muss schon wieder ein Thema und wieder ein Thema halt durchkauen, thematisieren. Und da merke ich schon, ich bin halt so ein rot-blauer Typ, wenn man das wieder widerspricht. Ich muss Thema Geduld, das sind so meine Herausforderungen, wo ich merke, ich habe es doch eigentlich jetzt aber schon dreimal durchgesprochen. Muss jetzt wirklich ein viertes Mal durchsprechen. Das sind ja meine ureigenen Themen. Mhm. Aber ich merke bei mir selber auch, dass ich ja auch nur Mensch bin und auch ein Typ bin.
Ja, das ist so. Ist aber auch eine Selbstreflexion, das zu erkennen.
Absolut, Dankeschön.
Und abschließende Frage, die müssen auch alle meine Gäste beantworten. Ja. Neben deinem eigenen Buch, welche Medienempfehlungen hast du denn noch an unsere Hörer? Gibt es was du sagst, boah, das müsst ihr lesen, das bringt euch weiter?
Ja, also generell alles, was Vera Birkenbiel so rausgebracht hat, das finde ich schon spannend. Also nicht alles brauche ich jetzt, weil auch viel so auf Lehrer bezogen sind oder Beziehung bezogen sind, aber da nehme ich schon viel mit. Das regt mich selber zum Denken an. Da versuche ich auch Sachen so zu transferieren in meine Themen. Und dann gibt es, da sprachen wir auch schon mal drüber, so diese zwei Hauptbücher so von John Strelacki, dieses Café am Rande der Welt. Das war für mich vor vielen, vielen Jahren, genauso wie Big Five for Life, auch schon so ein Gedankenöffner, auch in die Selbstreflexion zu gehen. Das sind schon so Grundgeschichten. Dann gibt es im Detail viele Sachen, aber das sind so drei Basissachen, die ich da sehr gut empfehlen kann.
Ja, also das Witzige hatte ich dir ja schon mal im Vorgespräch gesagt. Also John Strelacki haben mir irgendwie, weiß ich, mindestens die Hälfte meiner Unternehmer.
Der hat was bewirkt. Der hat was bewirkt.
Ja, auf jeden Fall. So viele Leute sich damit auseinandergesetzt. Ich selber ja auch. Das ist ja auch der Grund, weshalb es diesen Podcast gibt, weil ich eins meiner Big Five ist, mein Wissen über Unternehmertum zu teilen.
Und das sind ja auch genau die Leute, die eben offen sind, auch für neue Führungen, sich selber zu reflektieren, die solche Sachen total wegschmeißen. Ja. Ja.
Sei gespannt. Das muss man nicht drüber diskutieren. Ja, aber Vera Wiekenbiel, rennst du bei mir offene Türen an? Ich finde, also ist ja leider verstorben. Ja. Sensationelle Dinge und teilweise schlägst du dir eher vor den Kopf und denkst dir, ja, die hat so recht, endlich sagt es mal jemand oder total logisch, dass das nicht funktionieren konnte. Also,
da kommt dann der Typ so dazu, ich mag ja ihre Haltung, ihr Typ und wie sie Sachen, also schon eine tolle Frau, Klammer auf gewesen, Klammer zu leider.
Nee, cool, also die Empfehlung, total nachvollziehbar, wird sicherlich manche inspirieren.
Mhm.
Peter. Ich fand, es war jetzt der zweite Aufschlag. Es war genauso sensationell wie das erste Gespräch.
Wir haben ganz andere Themen so besprochen, aber es ist immer echt, muss das so sagen, auch eine Freude zu sprechen. Ja, also lass uns weitermachen.
Machen wir so. Ich bin mir auch sicher, unsere Wege werden sich weiter irgendwie kreuzen.
Ja.
Auch wenn ich jetzt meinen KI-Führerschein demnächst dann auch irgendwo mal abschließen muss. Eigentlich muss ich nur mit dem Mitarbeiter telefonieren, was er denn von mir haben will, damit ich meine Prüfung machen kann. Aber nein, unsere Wege werden sich sicher weiter kreuzen, weil die Schnittmenge, egal ob es um Befähigen von Azubis oder KI oder Führung, Nachfolge, wir haben so eine große Schnittmenge, ich bin mir sicher, die Wege werden sich wieder kreuzen.
Mir hat Spaß gemacht, gerne wieder bei dir.
Ja, danke, dass du hier warst und liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön, tschüss.
Ja, das war das Gespräch mit Peter Lippold und ihr merkt, Peter und ich hätten noch stundenlang so weiterreden können. Und ich fand, da waren einige Gedankenperlen drin, die ich jetzt auch noch mal kurz zusammenfassen möchte, weil ich sie so wichtig finde. Erstens, als Nachfolger darfst du das Bestehende würdigen. Das klingt so einfach und ist doch so schwer, wenn man voller Energie und neuer Ideen steckt. Aber das ist halt genau der Schlüssel, um als Nachfolger Vertrauen aufzubauen. Ja, nicht trotz deiner Jugend, sondern mit ihr darfst du das Bestehende würdigen. Und das macht es dir eben vor allem im Umgang mit dem Seniorunternehmer leichter. Zweitens, Peter hat dargestellt, dass Führung drei Ebenen hat. Mindset und Haltung als Fundament, Kommunikation und Instrumente als Werkzeuge darüber und, das ist heute auch besonders relevant, die eigene Gesundheit als Unternehmer. Denn wer sich nicht selber führen kann, kann auch nicht gut andere führen. Drittens, Führungswissen darf kein Geheimnis sein. Es gehört auf allen Unternehmensebenen ausgerollt, nicht nur im Chefbüro. Und wer das versteht, der schafft einen angstfreien Raum für seine Mitarbeitenden, wo diese auch Fehler zugeben können. Das ist keine Schwäche, das ist moderne Führungskultur. Und viertens, ein sehr wichtiger Moment in dem Gespräch, wenn es um die Gesundheit vom Unternehmer selbst geht, such dir einen Kümmerer, jemanden, der auf dich schaut, wenn du gerade zu sehr damit beschäftigt bist, auf andere zu schauen. Bei Peter ist das seine Frau, die ich auch kennenlernen durfte bei unserem Interview. Bei mir hat meine Frau diese Rolle auch inne. Das müssen aber nicht zwingend die Ehepartner sein. Du brauchst ab und zu Leute, die von außen dir den Spiegel vorhalten, wenn du vielleicht dabei bist, dich zu überfordern. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wir ja sehr hohe Motivationswerte haben, weil wir was gestalten wollen, weil wir natürlich Stress haben als Unternehmer und vielleicht gerade in der Nachfolgesituation, wo vieles neu ist, da brauchst du Leute, die dir ab und zu mal sagen, pass auf, atme mal durch, überleg nochmal. Diese Kümmererrolle solltest du in deinem Umfeld besetzen. Ja, also Peter, danke für deine Offenheit und deine Erfahrung, die fand ich sehr, sehr spannend. Und lieber Hörer, wenn du jetzt zuhörst und in einer Nachfolgesituation steckst und dich fragst, wie gehe ich das Ganze denn jetzt strukturiert an, damit ich mich eben nicht überfordere, dafür gibt es ja die Nachfolgeschmiede. Da begleite ich Nachfolger dabei, Klarheit und Selbstvertrauen aufzubauen, habe dann einen bewährten Prozess, der sowohl die menschliche wie auch die unternehmerische Seite der Übergabe in den Blick nimmt. Genauso wie Peter das heute für die Führungsebene beschrieben hat, nämlich mit Tiefgang. Buch dir gerne jetzt ein kostenloses Kennenlerngespräch auf nachfolgeschmiede.de. Das ist nicht ein klassisches Verkaufsgespräch, sondern wir gucken erstmal, wie ist deine Situation, wie können deine nächsten Schritte aussehen und dann gucken wir, ob das mit einer Zusammenarbeit Sinn macht oder nicht. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und wenn dir diese Episode jetzt irgendwas gegeben hat, dann teile sie mit einem Freund, mit einem Kollegen, mit einem Nachfolger oder Seniorunternehmer aus deinem Umfeld, egal wer sie gerade braucht. Und eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Bleibt mutig, bleibt neugierig und denkt dran, Nachfolge ist kein Ende. Es ist der Anfang.